Hallo! Na, habt ihr gedacht, dass Freddy am Start ist? Nein, falsch gedacht, ich bin's. Und ich hab direkt zu Beginn der neuen Folge eine Frage an euch. Was haben ein weitgereister Drache, ein schwer bewaffneter Meteorologe und ein aufgemotzter Müllwagen gemeinsam? Tja, findet ihr raus in unseren Decktext, die wir euch heute vorstellen werden, denn das sind unsere Commander. Und ich bin nicht allein.
Ich bin jetzt voll am Nachdenken, so, was haben sie gemeinsam? Ich will's wissen.
Das ist ein bisschen wie das Alice im Wunderland-Rätsel mit, was haben ein Rabe und ein Schreibtisch gemeinsam? Ich glaube, es wird auch nie aufgeklärt. Mit mir am Rätseln sind Fritz und Freddy. Hi.
Hi, ihr lieben Leute. Freddy, was glaubst du, haben die drei Sachen gemeinsam? Abgesehen davon, dass sie alle drei heute in den Decktext auftauchen.
Ich glaube, wir sind, wir haben kein Schwarz und kein Grün. Das ist, was wir nicht gemeinsam haben. Aber...
Also wir haben gemeinsam, dass wir es nicht haben.
Ja.
Interesting. Interesting. Ja,
eigentlich schon, ne? Normalerweise...
Jetzt... Das Rätsel eigentlich erst am Ende der Folge auflösen können.
Es ist bestimmt
eine mögliche Antwort.
Es hat noch andere mögliche Ebenen. Ja,
alle, die gute Ideen haben für das Rätsel, mögen diese bitte jetzt unter das Video kommentieren oder in Form einer Raben-Brieftaubenbotschaft uns im Commander-Hauptquartier zukommen lassen. Ich bin ganz gespannt, was da kommt.
Oder ihr packt es in einen Schreibtisch und schickt uns diesen Schreibtisch, denn vielleicht ist es das, was Raben und Schreibtische gemeinsam haben, dass sie im Grunde nur Briefe sind.
Ach, das ist schon wieder ganz tiefe Philosophie hier am Anfang der Folge. Wir haben heute extra versucht, uns von der Philosophie fernzuhalten und mal wieder so eine richtig schöne Bread-and-Butter-Magic-Commander-Podcast-Folge zu machen. Und zwar drei Decktags. Die Leute von euch, die schon länger dabei sind, kennen das vielleicht, machen wir manchmal. Hin und wieder bauen wir mal neue Decks. Auch wir tun das noch als Leute, die Magic spielen. Freddy macht das so zweimal am Tag, ich zweimal im Jahr. Jochen irgendwas zwischen diesen beiden Zeitangaben. Und wenn dann dem soweit ist, dann machen wir mal so eine kleine Deck-Tech-Folge. Da haben wir heute eine, werden die Listen, so sie denn online schon verfügbar sind, unten in den Kommentaren stehen haben. Da könnt ihr euch die Decks dann im Einzelnen angucken. Und genau, gehen die dann ganz grob so ein bisschen durch. Die sind teilweise noch sehr, sehr am Anfang, haben vielleicht noch nicht so viele Spiele hinter sich und geben uns gegenseitig so ein bisschen Feedback. Und freuen uns natürlich auch über Feedback von euch dazu. Mhm.
Auf jeden Fall. Wenn ihr coole Ideen habt, zum Beispiel wie man, weiß ich nicht, mit Partner-Commandern einfach in einer Farbe bleiben kann, um Fritz maximal auf die Palme zu bringen, könnt ihr sowas immer gern in die Kommentare schreiben.
Alles nur das nicht.
Das ist verboten. Es gibt hier keine Regeln, aber diese Regel schon.
Diese eine Regel gibt's. Ja, genau. Interessanterweise kommen wir halt aus drei komischen Dingen, also aus drei unterschiedlichen Gründen, weswegen wir einfach mal diese Folge machen wollten. Und ich war einfach gerade im Deckbau-Fieber. Fritz hat eine Ausrede gebraucht, ein neues Deck zu bauen und Jochen baut Boros.
Das stimmt allerdings. Auch vollkommen unbewusst baue ich anscheinend einfach nur irgendwelche Boros-Dinge zusammen. Ich bin so wie so ein verrückter Artificer, der gar nicht wahrnimmt, dass er verrückt ist und einfach immer das Gleiche baut und die Leute für wahnsinnig hält, die ihm das sagen.
Ja. Ich glaube, bei Jochen ist es so, der hat irgendwann so ein Gefühl, so irgendwas, wie wenn einem was juckt und man weiß nicht wo und man kann sich nicht kratzen so. Und dann ist einfach so, was ist denn das? Ich habe schon mindestens 3 Tage kein Boros-Deck mehr gebaut. Es wird mal wieder Zeit. Und es wurde mal wieder Zeit. Was hast du dabei für uns?
Ich habe was mitgebracht, was für mich eine Neuheit war. Denn ich habe 2017 mit Commander angefangen und Vorher hatte ich immer notorisch Pech, was so meine Booster-Glücksfälle anging. Ich habe einmal die Remasuri-Königin gezogen und dann, hier die treuen Zuschauer und Zuhörer wissen das, kam mein Trauma schon auf, dass ich nämlich niemals einen Shivan-Drachen hatte. Es ist absolut schlimm. Also bitte schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr auch zu diesen glücklosen Plebejern gehört, die niemals einen Shivan-Drachen hatten, bevor die dann wirklich in jedes Deck geworfen wurden. Und nur deswegen habe ich inzwischen einen. Um das ein bisschen auszugleichen und weil ich als Baldur's Gate rauskam, tatsächlich das mit den Backgrounds ganz cool fand, habe ich mir ein kleines Drachendeck mit einem Twist gebaut, nämlich Gainax the Far Traveler. Also das konkret hat es als Commander Gainax Astral Hunter, der ist rot, hat 3-4, kostet insgesamt 5 Mana. Fliegend, wie es für Drachen gehört. Daran muss ich auch immer denken, dass er in so einer Muckibude ist und einfach. Ich muss auf jeden Fall immer an das Gleiche denken wie du gerade. Er hat als besonderen Twist, dass man einen Background ihm geben kann, da kommen wir gleich dazu. Und immer wenn der oder ein anderer Drache aufs Schlachtfeld kommt, also unter meiner Kontrolle, darf ich einen Schatz erzeugen. Das heißt, mehr Drachen heißt mehr Schätze. Irgendwie hat Skanex geschafft, dass die anderen Drachen ihm auch Geld geben müssen. Also ich glaube, er ist echt ein mieser Bully. Und ein guter Geschäftsmann. Als Hintergrund oder Background habe ich Far Traveler gewählt, der ist weiß. Oder ein guter Geschäftsmann, das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, dadurch, dass er ein Rotdrache ist, ist er, glaube ich, eher böse und gierig.
Also kann er staubt einfach Kindergeld ab. So, ja, nee, die wohnen da, ich krieg mehr Zuschüsse.
Auch die blauen Drachen sind meine Kinder, ja. der zweite Teil davon ist der Hintergrund Far Traveler. Der ist weiß, kostet 3 Mana und sagt, Commander Creatures you own have at the beginning of your end step exile up to one target tapped creature you control, then return it to the battlefield under its owner's control. Das hat zwei Hintergründe, warum das da drin ist. Zum einen fand ich es cool, dass für den Plan, für die Geschichte, die ich mit dem Deck erzählen will, dass Gainax überall Connections hat. Und zum anderen, es verstärkt den Schatzbonus von Gainax, weil mindestens ein Drache ja wiederkommt und dir nochmal einen Schatz gibt. Und darüber haben wir in unserer Aggro-Folge schon mal gesprochen. Dadurch, dass man eine Tapped Creature dafür benutzen muss, wird das, dass man sehr aggressiv spielt mit den Drachen, die man hat, ein bisschen ausgeglichen dadurch, dass man einen ja wieder zurückbekommt als Verteidiger. Weil oft ist es ja bei Aggro-Decks immer so ein bisschen das Problem, dass man halt blank dasteht, auch wenn Freddy immer zurecht ruft, Vigilance. Aber das hat man halt nicht immer.
Aber das ist ja eine Art von Pseudo-Vigilance, die du da hast quasi. Das ist hier durchaus.
Das war auch tatsächlich der Gedanke dahinter, dass, also Drachen sind ja auch nicht klein.
The spirit of Freddy is alive with this deck.
Ja, er hat mir, wie Mufasa, hat mir Freddy durch die Wolken zugewispert. Denk an Wachsamkeit.
Oh, Vigilance Eye. Es ist geil.
Das ist exakt. Das ist
die Nachricht aus dem Jenseits. Es ist dope, mein Sohn.
Aber mit der Stimme von Mufasa habe ich es gehört. Also es war ein sehr erhabener Moment.
Ah, herrlich.
Und ich komme gleich zum Twist in das Deck, halt, aber erstmal zum Offensichtlichen. Da kann man viele coole Drachen spielen und man hat mit Baldur's Gate ja auch durchaus ungewöhnliche Drachen dazugekriegt, weil die Dragonborn aus Dungeons & Dragons, die zählen auch als Drachen in Magic. Und da sind zum Beispiel so Dinge dabei wie der Reckless Barbarian, der kostet 1 und 1 Rot, hat 2/2 und man kann ihn opfern und kriegt dafür 2 Rot. Aber im Grunde kostet er nur 1, weil man kriegt ja für ihn schon wieder einen Schatz. Und man kann ihn dann noch opfern und noch mehr Mana damit machen. Oder was auch Schätze macht, ist der Rapacious Dragon. Der ist sonst, finde ich den gar nicht so gut. Der kostet insgesamt 5, also 4 und 1 Rot. Hat nur 3/3, ist also einer der kleineren Drachen, fliegend. Und wenn er aufs Schlachtfeld kommt, kriegt man 2 Treasure Tokens. Was aber natürlich mit dem Far Traveler Hintergrund schon wieder interessant ist, weil dann kriegt man halt einfach 3 Treasure Tokens. Und das ist schon fetzig. Sonst ist der halt, also ihr seht schon daran, es sind nicht die überstärksten Drachen drin. Aber ein paar Klassiker dann auch noch. Der Bogarden Hellkite zum Beispiel, der ist richtig teuer, kostet 6 und 2 Rot, 5/5. Ich glaube, den hat Freddy auch schon das ein oder andere Mal als fantastische Karte erwähnt. Hat Flash und wenn er ins Spiel kommt, darf man 5 Schaden auf eine beliebige Anzahl von Zielen aufteilen. Auch cool, weil er auch doch gleich einen Schatz mitbringt. Und auch er wird halt immer noch besser, wenn man ihn wieder zurückblinkt. Und dann habe ich was für Fritz gesehen. Den Obsidian Charmant. Da hast du ja noch gesagt, oh nein, das ist scheiße. Ja. Der 4-4 Flieger, der weniger kostet für jedes Land, das die Gegner haben, das farblos macht und man darf ein Non-Basic Land eines Gegners zerstören, wenn er ins Spiel kommt. Und ganz zuletzt noch welche, die auch aus Baldur's Gate sind, sowas wie Tiamat's Fanatics, auch rot, 4-3, haben einfach Haste und Myriad. Das heißt, in jeder Kampfphase kriegst du einfach noch mehr Gold zugeschanzt.
Also, ich möchte kurz erwähnen, in einem Deck, wo die Drachen gar nicht unbedingt drin sind, also natürlich auch, um Leuten richtig auf volle Möhre auf die Fresse zu geben, aber vor sie das machen, erstmal ganz oft wieder neu ins Spiel zu kommen und dir viele Treasures zu machen, ist ein Treasure-Drache, der ganz wenig zum ersten Mal casten kostet und einen doch durchaus nützlichen ETB-Effekt hat, nicht fehl am Platz. Da lasse ich den gelten.
Ja, ich dachte mir auch, dass du ihn da magst. Es gibt ja auch durchaus, wir kommen später noch zum Beispiel bei deinem Deck auf Karten, wo man zu Recht sagt, die sind vielleicht nicht in jedem Deck gut, aber in manchen bringen die es doch zum Twist, bevor ihr dann euren Senf dazugeben dürft. Es heißt ja Gainax and the Dragon Cult im Grunde, denn er hat auch ein paar menschliche Anhänger, zum Beispiel Vinota, einfach nur, damit man mit Non-Humans angreifen kann und dann die anderen Kultisten, also die anderen Humans, raussuchen darf. Jor'Kadin the Prevailer, also den alten Jor'Kadin, den erwähne ich ja ab und zu mal durchaus häufiger, weil ich den ganz gern habe. Kostet halt 5 insgesamt, also 3 und Boros, hat 5-4, First Strike und Metalcraft und alle Kreaturen kriegen +3/+0. Und dadurch, dass ich die ganze Zeit Schätze erschaffe, habe ich ja schnell Metalcraft. Und was ich super cool fand, und auch da wieder danke Baldur's Gate, auch wenn wir das Set eher mit so gemischten Gefühlen aufgenommen haben, war Duke Ulver Ravenguard, hat 5-5, kostet 4 und Boros und sagt zu Beginn des Kampfes in deinem Zug, darfst du eine andere Kreatur, die du kontrollierst, der darfst du Eile und Myriade geben bis zum Ende des Zuges. Das ist dann zum Beispiel, wenn man den Rapacious Dragon, also wenn man einfach nur Geld braucht, nimmt man halt den Rapacious Dragon. Wenn man alles vernichten will, nimmt man den Borgarden Hellkite. Man sieht aber ganz gut, die Kultisten werten die Drachen schon noch mal ein bisschen auf. Die verschaffen denen nicht nur Zutritt zu den Städten, sondern geben auch der Drachenarmee noch mal ordentlich Bums.
Und vor allem, ich meine, selbst wenn du jetzt keinen von den Drachen hast, mit den Ulver Ravenguard, haus auf deinen Gunnax, lass die Kopien in Combat sterben. Die zwei Kopien von Gunnax sehen sich gegenseitig, machen deswegen Treasure. Dann macht der Originale den Treasure. Und dann, weil sie selbst reinkommen, machen sie nochmal Treasure. Das sind 5 Treasure, die du alleine dann damit machen würdest. Also ja. Macht der auch richtig Mana.
Exakt. Und jetzt seht ihr auch, also dazu noch kurz das Problem, dass ich habe das Deck schon ein paar Mal getestet, das Problem war, auch das, ich verweise wieder auf unsere Agro-Folge, das Deck kann relativ, also ist eigentlich immer relativ explosiv. Ich habe nur, auch wenn ich so Sachen drin habe, wie diesen, den aus Innistrad, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, der dir immer ein Leben dazu gibt, wenn du eine Kreatur kriegst. Ich habe so ganz kleine Möglichkeit, Leben dazu zu kriegen, aber dadurch, dass es halt so schnell, so hart abgeht, ist man auch ziemlich schnell das Ziel von allen. Und dann ist man halt auch sehr schnell in dieser bedrohlichen Phase für einen selber, weil ich kann nur einen der Drachen am Ende enttappen. Ich habe sehr viele Leute, die mich hassen und umbringen wollen. Und daran ist es jetzt tatsächlich schon ein paar Mal durchaus spaßig, aber es ist halt gescheitert, weil ich die Möglichkeit hatte, Dinge zu vernichten, aber ich war nicht schneller als die drei anderen Leute mit ihren kleinen, unbedeutenden Irgendwas-Streitkräften.
Also ich finde das erstmal endgeil, weil es ist wieder so ein richtig schönes Jochendeck. Ich finde es sehr, sehr originell. Boros Drachen habe ich jetzt noch nicht gesehen. Und dann auch noch Boros Flickerdrachen finde ich cool, weil es gibt zwar Boros Flicker schon, es gibt auch vielleicht Drachenflicker schon, also zumindest dieser neue Temur-Typ würde sich dafür anbieten. Wie heißt der noch gleich? Der einfach Kopien macht von Drachen, wenn sie ins Spiel kommen.
Ich vergesse seinen Namen auch immer, der Spektralwürm.
Genau, so Cheatcode ist für Drachen, also für alle, die ihn nicht kennen, der hat irgendwie Temur-Farben, also grün, blau und rot und sagt immer, wenn ein Drache unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kriegst du einen Token, der eine Kopie davon ist, was halt einfach busted ist in dieser Strategie. Das wäre dann aber auch schon so ein bisschen so meine Ideen für das Deck. Ich würde einfach noch stärker, ich weiß nicht, wie stark du das schon tust, aber es schadet nie, wenn du die Sachen eh blinkst, dass du halt noch mehr in die Richtung gehst. Also da hast du einige coole Möglichkeiten in den Farben. Du hast dieses rote Enchantment, das mir beim letzten Mal auch der Name schon nicht eingefallen ist. Ist es Molten Echoes, wo du einen Tribe nennst? Es kostet zwei und zwei rote. Ja. Du nennst einen Tribe und immer wenn es ein Spiel kommt, und dann sagst du halt Dragons in deinem Fall natürlich, und immer wenn du eine Karte von diesem Tribe, einen Non-Token ins Spiel bekommst, kriegst du zusätzlich einen Token, der Haste hat und eine Kopie ist. Das heißt, du kriegst alle ETB-Effekte mehrfach, du kriegst fette, hasty, angreifende Drachen und natürlich zusätzliche Treasures. Super cool ist es, wenn du, also was für mich ganz gut funktioniert hat in meinem Bramikon-Flicker-Deck, um die teuren Sachen rauszuholen, ist sowas wie Sneak Attack, also diese Verzauberung von Rot. 3 Mana, ein rotes, hat eine aktivierte Fähigkeit für ein rotes Mana, das du zahlst, kannst du eine Kreatur aus deiner Hand mit Haste ins Spiel bringen und am Ende vom Zug wird sie geopfert. Ist zum einen halt natürlich cool mit den fetten Drachen, vor allem wenn du noch Molten Echoes liegen hast. Zum zweiten natürlich super, weil wenn du Far Traveler beispielsweise liegen hast oder irgendeine andere Flicker-Möglichkeit, kannst du den ins Spiel gebrachten Drachen einfach flickern und er kommt normal zurück und wird nicht geopfert. Das heißt, du kriegst für ein rotes Mana 2 Treasures, einen fetten Drachen, greifst an und hast einen enttappten Drachen wieder bei dir liegen. Also die Sachen, glaube ich, die schaden nicht in so einem Deck. Auch sowas wie Scroll of Fate, wenn ich mich nicht irre, wo du einfach quasi getappt dann eine Karte manifestieren kannst aus deiner Hand und eine Kreatur quasi verdeckt ins Spiel bringst und sie dann auch mit Far Traveler zum Beispiel flickern kannst am Ende vom Zug und sie dann als aufgedeckter Drache zurückkommt und Treasure gibt und du gar kein Mana ausgegeben hast für sie. Auch das finde ich eine schöne kleine Tech in solchen Decks, die flickern wollen, aber auch fette Kreaturen spielen wollen. Wolltest du was sagen, Freddy?
Ich glaube, jetzt hast du einen kleinen Hänger wieder gehabt, Fritz, also soundtechnisch.
Ja.
Ah ja, okay,
gut. Jetzt hast du einen ordentlichen gehabt.
Ja, ah, das ist manchmal ein bisschen. Also vielleicht kann sein, dass mein Bild jetzt eingefroren ist. Zum Glück nehmen wir hier lokal auf. Das heißt, das hört man alles. Im Zweifelsfall muss man es ein bisschen zusammenschnipseln. Ich hoffe, ihr hört mich gerade wieder.
Jetzt hören wir dich wieder, ja.
Ja.
Okay, gut. Ich weiß nicht, was ihr noch gehört habt, was ich gesagt habe. Also ich habe noch Scroll of Fate empfohlen, um zu manifestieren und als weitere Karte, die cool ist, in so einer Big-Flicker-Strategie quasi. Und dann natürlich sämtliche Drachen, die halt noch zusätzlich ETB-Effekte haben, wo ich davon ausgehe, dass du die viele von denen eh schon spielst.
Das finde ich gut. Ich finde auch Molten Echoes, ich weiß gar nicht, warum ich das vergessen habe, weil es passt natürlich auch zu einem Drachenkult, dass man so Flammenkrieger beschwört.
Mhm.
Ist schon geil.
Es gibt ja einiges in Rot, was in diese Richtung macht. Also zum Beispiel fällt mir gerade nicht ein, aber das ist dann nicht der Tribe, sondern du zahlst immer noch ein zusätzliches rotes Mana, wenn die Kreatur ins Spiel kommt und kriegst dann diesen Effekt von einem Token.
Flammenschattenverschwörung.
Flameshadow Conjuring, danke dir. Ja. Das sind alles Karten, die ich schon mal im Podcast nicht wusste und jetzt weiß ich sie wieder nicht. Aber ich glaube, die passen gut rein, auch flavormäßig, wie du sagst, und deine Strategie kann ja auch sein zu dem Problem, was du gerade genannt hast, dass Leute dir auf die Schliche kommen und sich dann gegen dich verbünden. Kann ja auch einfach sein, du machst einfach noch mehr Kreaturen und tötest Leute schneller. So, das ist ja auch eine Flucht nach vorn. So.
Das stimmt natürlich, das ist immer möglich. Sollte man auch nicht bei einem Aggro-Deck unterschätzen.
Oder halt ein bisschen Life-Gain, Global Life-Gain auf alle deine Sachen.
Oder in meinem Fall jetzt hat, möchte dir gerne jemanden für den Kult vorschlagen und kommt auch mit einem Drachen. So, und zwar ist erste, die kennt man vielleicht, das ist meine Tochter Delina Wildmage. Mm. Wenn sie angreift, dann darfst du einen D20 würfeln und eine getappte Kopie von einer angreifenden Kreatur machen, die nicht legendary ist und bis zum Ende der Runde halt ist und dann exilt sie sich. Und wenn du einen D20 und du musst einen D20 würfeln oder auf einen 15 bis 20 wiederholst du das. Das ist natürlich sehr stark mit den ETBs, mit deinem Commander selbst, weil wir haben ja gesagt, wie sich die Dinge aufeinander stacken mit seiner eigenen Fähigkeit. Ist auf jeden Fall gut in der Geldverwertung. Der Drache, den ich empfehle, der mag das Geld vielleicht nicht so ganz, aber die Gegner mögen es vielleicht noch weniger. Und jetzt kommt nämlich der Furnace Dragon. The Bane of Dark Steel Mirror Matches im Side Deck damals. Es ist 6 Mana und 3 rote für einen Drachen mit Affinity for Artifacts. Wenn ihr das Spielfeld betritt, exile alle Artefakte. Von dir und von den Gegnern. Der Vorteil ist, die Treasures sind Artefakte. Und gleichzeitig kannst du ihn casten nur mit den Treasures. Wenn du 6 Treasure hast, Das zählt für die Affinity. Danach crackst du die Treasure, aber der Mana ist schon gesettet. Das heißt, du bekommst tatsächlich die Affinity-Reduktion und kannst trotzdem für Mana zahlen mit den Treasures. Du kannst natürlich den Rest der Treasures out of sacrificen, um danach was zu spielen. Ja. Und du kannst wahrscheinlich Artefakte besser aufbauen damit als deine Gegner wieder, die es dann nicht mal aus dem Friedhof holen können, sondern das Zeug geht strikt ins Exil.
Stimmt, und das Ding kann geflickert werden. Dass das natürlich, wenn du ihn flickerst, dann nicht mehr passiert, weil es nur if you cast it from your hand funktioniert. Das heißt, Du hast ein bisschen Kontrolle darüber, wenn du dann deinen Warstorm Surge liegen hast, den du übrigens auch reintun solltest. Ich weiß nicht, ob du den schon drin hast. Aber auch das ist ein guter ETB. Also immer wenn ein Drache ins Spiel kommt, schießt er so viel Schaden. Kannst du mit dem Furnace Dragon so viel Schaden schießen, wie du willst, ohne dir Gedanken machen zu müssen, dass deine Treasures wieder verschwinden.
Genau. Erstens das. Zweitens, du bekommst ein sickes Artwork von Matthew Wilson. Ich weiß nicht, was der Kerl sonst noch gemacht hat. Und ich habe die Karte nicht mal vor mir, weil die Karte einfach geil ist und ich die in mein Dihana-Deck habe. Und das ist so eine tolle Karte, halt einfach so ein richtiger Oldschool-Hit, wo dann die Leute dreimal lesen und dann denken, oh shit.
War das nicht der Original Dragon Mage ist von Matthew Wilson. Ich sehe gerade, was der so gemacht hat.
Das war einer der Gründe, warum ich ein Drachendeck gebaut habe. Ich möchte immer und immer wieder den Dragon Mage spielen können. Ich finde den einfach witzig.
Kamal, Karona, Yolrael, der hat ziemlich reingehauen. Einige Legends illustriert. Nun ja, auf jeden Fall würde ich sagen, so ein bisschen so ein Galaxy-Brain-Level-Include, Freddy. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Furnace Dragon spielen würde, aber Exile All Artifacts ist, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich mächtig, vor allem gegen Deck Wim 1 später. Aber davon reden wir jetzt
nicht. Ja, das ist...
Oh, oder vielleicht doch gleich.
Ich glaube, das. Eigentlich können wir theoretisch
jetzt gehen wir
Horror-Szenario schon rübergehen zum nächsten.
Wechseln Deck. Wir doch damit mal rüber.
Oh mein Gott, ja, die Vorstellung, dass alle Artefakte ins Exil geschickt werden, die ist ein Problem für mein nächstes Deck. Das besteht nämlich nur aus Artefakten. Also nicht. Es ist nicht ein Artefakt-Deck, das dann irgendein Commander hat und auch noch andere Karten spielt, sondern es ist literally ein farbloses Deck. Mein erstes ist es das Gras Unstoppable. Ich habe hier aufgeschrieben Gras Unstoppable Rasenmäher, aber so heißt der hier gar nicht in echt. Wie heißt denn der?
Wie heißt die Juggernaut. Karte? Juggernaut.
Heißt der etwa Juggernaut?
Auf der Karte steht 8-mal Juggernaut oder so.
Lol. Okay, gut. Ich hatte gerade nur so die Shownotes, wo ich ihn hatte. Gras, genau. Wo Gras hinhaut, da wächst kein, und ich habe mich die ganze Zeit schon darauf gefreut, das sagen zu können, da wächst kein Gras mehr. der Typ ist ein Artefakt, 8 Mana zum Casten, hat 7-5, ist ein Juggernaut, ein legendärer Juggernaut, heißt Unstoppable Juggernaut, und er sagt, Juggernauts, die du kontrollierst, greifen jeden Kampf an. Juggernauts, die du kontrollierst, können nicht von Mauern geblockt werden. Und andere Kreaturen, das ist erstmal so, ja, okay, mein Gott, ne, who cares, aber dann andere Kreaturen, die du kontrollierst, haben 5-3 als Base, Power und Toughness und sind zusätzlich zu ihren anderen Kreaturen-Typen Sliver. Nein, Juggernauts.
Wäre geil, wenn es Sliver wären. Wäre es vielleicht die legendärste Karte überhaupt.
Das wäre so ein Rickroll. So, ich habe den gesehen. Die Leute erinnern sich vielleicht dran. Wir hatten, glaube ich, unser Spiel oder Exil, wo der aufgetaucht ist. Und ich habe ihn so komplett abgefeiert, dass ich gesagt habe, ich will ein Deck bauen mit dem. Jetzt habe ich eine Liste, da sind noch 115 Karten drin, da muss noch ein bisschen runtergecuttet werden. Das Deck hat also noch keine Praxis-Spiele hinter sich. Aber ich freue mich schon drauf. Und die Deckstrategie ist denkbar einfach. Ich will einfach möglichst viele Tokens haben, dann spiele ich Gras und im besten Fall reicht ein oder zwei Angriffe, um ja, einfach die Leute über den Haufen zu rasieren. Wenn dann irgendwie meine 40 Tokens alle auf einmal 5-3 sind, brauche ich auch kein Trampeln mehr, weil was wollt ihr tun? Um das zu erreichen und weil der Commander selbst keine Farbe hat, das heißt, ich kann keine farbigen Karten spielen, ist es relativ naheliegend, dass ich eine Artefaktstrategie spielen werde mit dem Deck. Artefaktstrategien sind durchaus auch nicht ganz schlecht darin, Tokens zu bauen. Aber, und das ist mir beim Bauen aufgefallen, es ist eine interessante Bauerfahrung für mich, weil dann doch diese Restriction, gar keine farbigen Karten zu nehmen, eine stärkere Restriction ist, als ich gedacht hätte. Und, aber ich mag das ja, weil mein Problem mit Artefakt-Decks bisher war immer, dass irgendwie immer so dieselben Staples reingerutscht sind. So dieselben blauen Karten, die alle mega krass sind, von irgendwie, also diese ganzen Vedalken und alles Mögliche und irgendwie irgendwas bringt mir Artefakte aus dem Deck ins Spiel und so weiter. Und irgendwie hat sich das dann immer gespielt wie dasselbe Deck und jetzt habe ich ganz, ganz viel von dem nicht. Und das macht es ziemlich anspruchsvoll, weil natürlich könnte ich jetzt sagen, okay, ich will einfach irgend so eine Infinite-Combo reinbauen, um mir dann mit Genesis Chamber, die immer einen Token, immer einen Mür-Token macht, wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, einfach ganz, ganz, ganz viele Tokens zu machen. Ne? Also naheliegend ist dieser altbekannte klassische Loop, Mür-Retriever, wenn der stirbt, darf ich ein Artefakt aus meinem Friedhof auf die Hand zurücknehmen. Junk Diver, wenn der stirbt, darf ich mir ein Artefakt aus dem Friedhof auf die Hand zurücknehmen. Dann ein paar Karten wie, die irgendwie Artefakte eins günstiger zum Casten machen. Mindestens drei von denen sind beide kostenlos zum Casten und dann ein Free Sack Outlet und dann kann ich dies einfach unendlich loopen. Und nebenher mache ich mir die Tokens. Aber das will ich nicht, weil wenn ich eh unendlich Tokens habe, dann bringt ja Gras gar nichts mehr. Dann ist es ja wurscht, ob die jetzt 1-1 oder 5-5 oder whatever sind oder 5-3. Sondern irgendwie will ich, dass Gras eine Rolle spielt. Deswegen habe ich für mich die zusätzliche Restriction gesetzt bei dem Deck, dass es keine Infinites haben soll nach Möglichkeit. Also ich möchte, dass sich dieses Deck spielt wie so ein alter Dieselrasenmäher, wo ich so an so einer Kurbel so erstmal so ein paar Mal so ziehen muss, so bis es dann halt quasi losgeht, so. Oder wie so diese, eins von diesen oldschooligen Perpetuum Mobiles, die quasi, wo die Leute immer gedacht haben, so, wir machen jetzt so ein mechanistisches Konstrukt, das unendlich sich dreht. Und irgendwann ist es aber dann immer, hat sich's nicht weitergedreht, so. Und ich habe deswegen keine Free Sack Outlets drin. Das war so für mich das, was quasi am leichtesten verhindert, dass ich aus Versehen in irgendwelche Infinite Loops reinkomme. Und halt fand es dann interessant, mit so richtig schlechten Sack Outlets mal auszuprobieren. Sowas wie Culling Days, also tappen, opfere eine Kreatur, lege eine Charge Counter auf Culling Days. Und für eins und opfern kann ich eine Karte ziehen für jeden Charge Counter auf Culling Days. Also nichts, was ich normalerweise im Commander spielen würde, aber ich kann dann damit quasi immer mal wieder Sachen opfern, kann die dann vielleicht for free aus dem Friedhof auf die Hand zurücknehmen, wieder casten, krieg wieder Tokens oder hab einen Canoptech-Spider, der mir eine Karte zieht, wenn ich die Sachen for free caste. Hab einen Trading Post, der total eins meiner Lieblingsartefakte ist, also hat 4 verschiedene Fähigkeiten, die alle so einen kleinen Mini-Perpetuum mobile mit sich machen, das nicht unendlich ist im Sinne von, ich kann alles sofort machen, aber theoretisch jeder Effekt, also das eine ist, zieh eine Karte ab, du kriegst Leben, das nächste ist, zahl ein Leben, machen Token, das nächste ist, opfere eine Kreatur, hol ein Artefakt aus dem Friedhof auf die Hand zurück und das letzte ist, opfere ein Artefakt, zieh eine Karte. Also das ist quasi so ein Cycle eben. Und lauter so Sachen, die dann dazu führen, dass ich dann halt auch möglichst mit irgendwie Blinkmoth-Uhren, was mir ein Mana macht für jedes Artefakt, das ich habe. Also diese typischen Artefakt-Sachen sind schon irgendwie drin. Und es soll auch gut sein, es soll nicht so komplett degenerate werden. Also ich will meine Unwinding Clock, die mir die Artefakte im Zug von jedem Gegner enttappt, aber nicht, um damit irgendwie so das komplette Control, ich counter euch alle weg, Softlock aufzubauen, sondern einfach so, ich mache 3 bis 5 bis 10 Tokens pro Turncycle und irgendwann habe ich dann 40, 50 Tokens da liegen, im hoffentlich besten Fall, die ich vielleicht auch noch mal Indestructible gemacht habe mit Eldrazi Monument oder Darksteel Forge. Und dann kommt Gras und dann wird angegriffen. So, das ist so die relativ simple Idee. Und finde es auch irgendwie cool, mal ein komplett colorless Deck zu bauen, wo ich dann auch ganz viele Utility Lands spielen kann. Das ist irgendwie witzig. Ich finde es cool, endlich mal ein Deck zu bauen, wo Mühe-Inkubator drin ist. Ich habe keine Ahnung, ob der gut ist, aber ich glaube, er kann sehr gut sein. Der kostet 6 Mana. Ist ein Artefakt für 6 Mana tappen und opfern. Kann ich meine Bibliothek nach einer beliebigen Anzahl an Artefaktkarten durchsuchen und die aus dem Spiel entfernen. Und für jede Karte, wo ich das gemacht habe, kriege ich dann einen 1-1 Mühe-Token. Das heißt, wenn ich das mache im Endstep vom Jochen, dann enttappe ich, spiele mein Gras, habe irgendwie 40 Tokens mir gemacht. Die sind jetzt alles, Juggernauts und ich habe zwar nur noch 20 Karten, nur noch 20 Länder in der Bibliothek, ist mir aber egal, weil Jochen wird gleich das Zeitliche segnen, wenn er von den Juggernauts überfahren wird. So ungefähr, ja, erwarte ich mir, dass dieses Deck spielt. Natürlich ist ein Kuldotha Forge Master drin und natürlich sind ein paar von diesen Artefaktgeschichten, die dann das ist, was Artefaktdecks so gut machen, schon drin, aber hoffentlich nicht auf eine Art und Weise, dass es irgendwie boring und samey wird. Das ist so die Hoffnung zumindest, die ich für dieses Deck habe.
Ich schaue es mir auch an gerade und sehe auch schon relativ viel interessante Sachen an sich. Also da ist sehr viel an den Kreaturen gebunden. Vielleicht ein bisschen zu viel, für wie wenig Kreaturen du spielst. Ich denke tatsächlich die 26, weil da sind einige drin wie der Plague Muir, die du eigentlich nur in den Push benutzt und sonst eigentlich halt einen Mana-Dork sind. Und du möchtest den nicht so sehr opfern, auch für sowas wie... Ja. Ich weiß, du möchtest ein paar komische Sec-Outlets spielen, aber Carnage, Altar, den wirst du selbst da nicht verwenden, weil du möchtest ja doch ein paar deine Kreaturen haben. An sich finde ich cool. Ich glaube auch, weil du so viele Mana-Sources haben kannst. Also in dein Deck muss man auch überlegen, Clock of Omens ist eine Mana-Source.
Ja.
Das ist für dich ein Rock. Weil im Gegensatz zu vielen anderen Decks, wo es ein Combo-Piece ist. Deswegen glaube ich, kannst du auch mit den Ländern ein bisschen runtergehen. Ich würde wahrscheinlich auf 35 sowas gehen. Ein, zwei mehr Wastes spielen und dann eine Myriad Landscape reinhauen, statt manchen von den anderen wie Hall of Targasin. Weil ich glaube, einmal eine Myriad Landscape und dann halt genug Namen für Wastes zu spielen, hilft dann auch sowas wie den Field of the Dead in der Zukunft, was dann immer Zombies macht, wenn Länder reinkommen und es mehr als 7 einzigartige Länder hast. Dann ist es nämlich so ein Late-Game-Token-Generator, als auch einen, hilft dir auch im Early-Game ein bisschen. Zwei Karten, wo ich nicht sicher bin, ob du sie kennst, die ich hier hätte. Einmal ist der Metalwork Colossus. Den würde ich wärmstens empfehlen, weil der macht so viel in Artefakt-Decks.
Ja, ich war mir nicht so sicher, weil das Lustige an dem ist, er wird kleiner, wenn ich Gras spiele. Das ist das ein bisschen, was mich da von dem abhält. Aber ich glaube, also, er hat seinen Platz in dem Deck, das kann schon sein, ja.
Ja, er wird kleiner, wenn du Gras spielst, aber es ist ein 11-Mana 10-10, der x weniger kostet, wo x die Anzahl an Non-Creature-Artefakten sind, also deine ganzen Rocks, und du kannst zwei Artefakte opfern, um ihn von Friedhof auf die Hand zu nehmen. Der Grund, weswegen der so gut ist in dem Deck, ist erstens, er ist ein Konstrukt. Das heißt, der er ist suchbar durch manche Karten, die sich halt um Konstrukte kümmern. Du hast eh relativ viele Konstrukte drin. Aber er ist quasi auch ein Instant-Speed-Sec-Outlet. Weil wenn er im Friedhof ist, kannst du ja theoretisch sogar seinen Effekt öfters aufeinander stacken. Und wichtig ist, du brauchst halt einen Blocker. Viele deiner kleinen Kreaturen wollen nicht blocken oder sind für Value da. Der macht einfach das Board und bleibt dort liegen und er ist einfach dann da und freut sich ein bisschen. Die andere Karte, glaube ich, kennst du nicht, das ist der Währungsumrechner. Immer wenn du eine Karte abwirfst, kannst du sie aus deinem Friedhof ins Exil schicken. Und für 2 Mana tappen, ziehe eine Karte und wirf eine Karte ab. Also dann hast du das gleich. Und für tappen kannst du eine Karte, die unter den Währungsrechner liegt, also von ihr ins Exil geschickt wurde, Au in den Friedhof legen und wenn es ein Land ist, darfst du einen Schatz machen und wenn es ein Non-Land ist, dann machst du einen 2-2 Token. Und kostet nur 1 zum Ausspielen. Mhm. Lootet dich ein bisschen, geht weiter, kann dir dann wieder Treasures machen oder halt Kreaturen, je nachdem wie du es brauchst.
Cool.
Und vor allem, auch wenn die Gegner dich Karten abwerfen lassen, gehen die unter den Currency-Converter.
Stimmt. Ja, das ist ganz funny eigentlich, weil beides ist gut für mich.
May.
Sowohl der Token als auch der Treasure ist natürlich. Also Treasure auch einfach, wenn ich ihn nicht benutze, einfach weil er für meine Artefakt-Sachen Synergien funktioniert. Ja, interessant. Das ist so diese, was ist das? Das Commander von Dingsbums, von Nuka-Penna,
ja.
Das Set mit 900 Karten und es werden immer mehr.
Ja, mir ist auch aufgefallen, auch vorhin, wenn man so durchgeht, dafür, dass wir alle Capenna eigentlich, also dass es für uns hinter den Erwartungen so ein bisschen zurückgeblieben ist, waren da viele schöne Sachen dabei. Mhm. Aber der Eindruck war scheinbar insgesamt einfach, der überlagert das ein bisschen, der Gesamteindruck.
Ich möchte ja auch einen Asterisk einführen, weil New Capenna hat mehr Karten als komplettes originales Myrodin-Block.
Also ja, du meinst, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da gute dabei sind, ist hoch.
Es hat tatsächlich um die 500 Karten, das Set. Wenn du die ganzen Extra-Sets und sonstiges mit einberechnest.
Ja, jetzt komme ich nach dir, Freddy.
Ja.
Und natürlich habe ich keine Galactus-Oberbrain-Sachen. Ich habe nur, also zum einen hast du mich persönlich getroffen, Fritz. Mit der Aussage, du musst da drin Dinge spielen, die du sonst nicht spielen würdest, so crap wie den Culling Dice. Der Culling Dice ist ein altes, bewährtes Mittel für meinen Waldhuk, Elementare zu opfern. Aber gut, reden wir nicht weiter darüber. Der ist ja auch nicht so super gut, aber ich finde ihn eigentlich immer ganz witzig. Der macht auch so schnell keiner kaputt, ist der Vorteil davon. Genau, was ich sagen wollte, ich hatte ein paar andere Sachen noch. Zum einen, ich hatte letztens, in unserer letzten Equipment, in der letzten Folge, die um Equipment ging, da habe ich sie noch genannt und dann ist mir aufgefallen, hey, die sind gar nicht in deiner Liste. Die Captain's Claws, zu denen ich gesagt habe, die bringen in so gut wie gar keinen Decks irgendwas. Aber in diesem Deck würden sie tatsächlich was bringen. Equipment für 2 und Equip 1, die Kreatur kriegt +1/+0, das ist absolut vernachlässigbar. Aber immer wenn die Kreatur, auf der die drauf sind, angreift, dann darfst du einen 1-1 weißen Core-Ally-Token erzeugen, der auch getappt ist und angreift. In dem Fall halt ein Juggernaut ist. Das heißt, es ist doch schon interessanter und es ist ein bisschen günstiger als zum Beispiel die Inquisitorial Rosette, die in deinem Deck ist. Also sowohl was das... Also vor allem, was das Equipen angeht. Natürlich ist der Effekt, dass man Menace kriegt von der Inquisitorial Reset super geil, aber für 2 und 1 Equipen kann man eigentlich, glaube ich, da mit den Captain's Claws sehr wenig falsch machen. Und dann habe ich eine Karte noch, die ist so ein bisschen... Die wird eigentlich nur durch eine andere Karte in deinem Deck ausgehebelt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt immer zusammen auf dem Feld sind, ist auch nicht 1000% hoch. Es ist die Thopter Assembly. Die habe ich jetzt nicht gesehen in deiner Liste.
Mhm. Die ist in meinem Considering Pile. Die war in der Liste.
Genau, ist auch so ein ganz altes, klassisches Ding. Kostet 6. Ist eine Artefaktkreatur Thopter. Fliegend 5/5. Und zu Beginn des Upkeeps, wenn man keine anderen Thopter hat, außer der, dann darf man sie auf die Hand zurücknehmen und man kriegt 5 fliegende Thopter-Artefakte. Ich finde die, selbst wenn die keine 5-3 Juggernauts sind, mag ich die eigentlich ganz gern, vor allem wenn die nicht 6 Mana kostet. Und die einzige Karte eigentlich aus deiner Liste, die die blockiert, ist der Ornithopter of Paradise. Also da kann man, glaube ich, eine Lösung finden.
Auf den kann ich verzichten. Die Lösung ist sehr einfach zu finden.
Selbst wenn, man könnte ihn einfach wegopfern, bevor es relevant mit Culling wird. Days. Mit Culling Days, ja, das ist so die große Stunde der absoluten Underdog-Crap-Card.
Ja, finde ich alle super Vorschläge. Dass gerade mit dem Thopter Assembly sprichst du nochmal ein wichtiges Thema an, wo ich auch so ein bisschen nochmal Input von euch wollte. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich für die Token Generation auf ich mache irgendwelche Loops, die keine Infinite Loops sind, aber trotzdem auf Dauer einfach doch sehr, sehr viele Tokens machen können und eben diese Tokens produzieren. Ob ich darauf gehe oder auf so große burstmäßige One-Time-Dinge. Also ich habe zum Beispiel noch den Monkey Cage drin, der sagt, 5-Mana-Artefakt, das nächste Mal, wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, muss er geopfert werden und ich kriege ein 2-2 Green Ape-Token für so viel Power, so viele Tokens, wie die Kreatur Power hat. Was natürlich mit dem Gras selber einfach witzig ist. Also ich kann diesen Monkey Cage spielen, ich spiele Gras, ich kriege 7 Typen, die direkt zu 5-3 Juggernauts werden. Also da gibt es so ein paar so Sachen, die irgendwie in diese Richtung so ein bisschen gehen. Aber mein Gefühl ist, dass gerade sowas wie der Thopter Assembly, der ist natürlich eigentlich mega, weil Evasion ist so ein bisschen ein Problem für das Deck. Es gibt, wenn man nur in Artefakten ist, gar nicht so viel, was zum Beispiel allem Trampeln gibt. Da gibt es nur tatsächlich Akromas Memorial, was ich spiele, was gut ist. Und dann Freddys alten Freund, den Throne of Tarkir. Dragon Throne of Tarkir. Und ansonsten wird es schwierig. Und das Coole ist aber, dass die Karten ja alle Keywords, die sie eh schon haben, behalten. Das heißt, diese 1-1 fliegenden Topter werden dann halt zu 5-3 fliegenden Topter Juggernauts. Was wieder für den sprechen würde, nur er ist halt auch irgendwie slow. So, er ja, muss dann erstmal einen Turn-Cycle liegen und genau. So. Ich kann mir vorstellen, dass das Deck dann doch häufig auch Sachen auf Instant-Speed spielen kann, weil ich sowohl den Schimmermühe als auch diesen legendären Thopter drin habe, die mir erlauben, Artefakte auf Instant-Speed zu spielen. Also es ist schon denkbar, dass hoffentlich als Artefakt-Deck mit Big Mana dann auch in gegnerischen Zügen noch genug Mana offen habe oder es wieder enttappen kann, dass ich den dann End of Turn casten kann und dann direkt die Thopter kriege und dann Gras spiele und dann irgendwie mit irgendwie Crashing Drawbridge allem Haste geben kann oder so. Also ein bisschen explosiv, glaube ich, kann es schon sein, aber ich weiß nicht, ob ich mich darauf verlassen kann. Und vielleicht habe ich dann lieber diese loopigen Sachen, dass ich einfach sage, okay, ich kann mir diese Armee immer wieder aufbauen und muss nicht irgendwie drauf hinarbeiten und dann kommt irgendjemand mit dem Wandelblast um die Ecke und ich gucke in die Röhre. Das tue ich sowieso, wenn jemand mit dem Wandelblast um die Ecke kommt.
Weil du den Dragon Throne noch erwähnt hast, der ist, ich finde den, auch wenn Freddy den nicht mag, ich finde den durchaus bei Decks, bei denen es wichtig ist, dass bei denen der Commander halt das Deck macht, aber der Commander gleichzeitig angreifen muss, finde ich den insofern ganz nützlich, weil er deinen Commander vor Dummheiten bewahrt. Du kannst ja nicht mehr angreifen. Und gleichzeitig ist es ja egal, wenn deine Juggernauts, also wenn davon welche sterben sollten, von denen, die dann so hochgepumpt sind, weil selbst Grass alleine ist ja schon ein extremer Pump-Effekt mit dem Dragon Throne of Tarkir. Das ist, deswegen fand ich das gut, dass du den noch in Considering hast. Und bei Liberator, ja, der ist mir gar nicht aufgefallen. Kennt ihr das, wenn man, das ist, so geht's vielen Leuten bei der alten Akiri, bei der immer alle Leute denken, die hätte Flying, aber die hat nicht Flying. Und Liberator, Ursas Battlethopter, ist so riesengroß auf dem Bild auch, dass ich mir immer denke, das ist gar kein Topter. Das ist, weiß ich, das ist so groß wie die Weatherlight, dieses Ding. Das ist doch kein Topter. Aber es ist natürlich einer, den habe ich in meinem. Deswegen Insert Liberator plus zu dem Ornithopter of Paradise von vorher. Aber sonst, ich würde, glaube ich, auch eher auf Resilienz gehen und dass man immer wieder was machen kann. Sonst, ich glaube, sonst spielt sich das Deck so, dass auch andere Leute sagen, ja, spiel mal was anderes. Also es ist halt entweder du bist sofort tot oder es explodiert jedes Mal und alle anderen sind tot. Dann doch lieber was, weiß ich nicht, was die Gegner auch ein bisschen dich unterschätzen lässt.
Ich schaue mir das Deck halt an und mein erster Gedanke waren zwei Karten, die in ein Considering sind. Hangerback Walker und Stonecoil Serpent. Tatsächlich. Und ich mag auch den Thopter Dude, weil eine Sache, die ich halt schon beim Durchlesen aktuell merke, so wie es aufgebaut ist, ist halt, du bist sehr defensiv schwach auf der Brust. Erstmal. Du hast die Power, um durchzuhauen. Und aber du bist, aber dir fehlt so ein bisschen, die Defense. Und bei, und du hast, genau, und du hast nicht so die Freiheit von vielen anderen Farben, dich tatsächlich dann mit Removal oder sonstiges zu schützen. Dein Zeug ist alles so ein bisschen, kostet ein bisschen eine Premium. nicht schlecht, aber immer noch ein Premium. Deswegen musst du tatsächlich, glaube ich, ein bisschen mehr auf Stats achten. Und ich denke, du bist ein bisschen understated gerade. Also würde ich zum Beispiel so einen Hangerback Walker reintun, einen Eventual Steel Overseer und die Stone Cold Serpent. Und vielleicht sogar einen Mana Dude cutten oder so dafür. Weil es ist einfach wichtig, weil die Mana-Dorks sind wichtig, aber es ist nicht so wichtig, ob du jetzt von 9 auf 10 Mana kommst, im Gegensatz zu, hey, ich möchte lieber den 7 Mana Stone Coil, die mich von jedem Commander, jedem Flyer beschützt. Und dann, wenn Gras rauskommt, einen 12 Mana Protect, einen 12 Power Protection Piece wird, das durch Multicolored durch kann. Also, es ist ja trotzdem dann immer noch in deinen Plan. Plus, es ist eine coole andere Synergie, weil Gras hat ja viele coole Synergien, zum Beispiel. Mit einer Stone Cold Serpent kannst du das Zeug eben mit +1/+1 Marken drauf machen, dass die überhaupt nichts verlieren. Hangerback Walker, wenn er in Late kommt, du möchtest ihn für die Token haben, aber wenn er halt einfach Massen-Counter hat und nicht stirbt, hau ihn raus. Überfahr Leute damit.
Ich weiß auch genau, welchen Mana-Dog du dafür cutten kannst, und das ist jetzt eine ganz dumme psychologische Sache. Das ist der Plague Mirror, den hat Freddy vorhin schon erwähnt, weil der Plague Mirror macht Leuten massiv Angst, weil sobald. Ja. Das ist halt so eine Karte, da verbünden sich Leute irrational gegen dich, weil irgendeiner sagt: Okay, der Fritz hat jetzt einen 5-3 Infekt.
Er hat das gefährliche Wort gesagt, steinigt ihn.
Genau. Und
das Problem
ist, es halt nicht wert, in den meisten Fällen.
Das Problem ist auch noch, das hilft dir nicht. Du musst zweimal mit dem Plague Mirror angreifen. Ja. Infekt-Kreaturen machen an Spielern keinen Schaden.
Ich hab ihn ehrlich
gesagt. Sie machen den Schaden in Form von Poison-Countern.
Jetzt kommt ein bisschen peinlicher Fact, weil ich Mühe so cute finde und weil die ganzen anderen Mana-Mühe halt alle farbiges Mana machen und deswegen ich sie nicht spielen darf in dem Deck. Und er ist einer der wenigen Mana-Mühe, die farbloses Mana machen, und deswegen wollte ich den spielen. Ich wollte gar nicht angreifen mit ihm.
Das ist auch, ich dachte mir das schon, dass, also ich war auf der richtigen Fährte, warum du es drin hast. Das Problem ist halt, dass alle Leute sofort denken, dass du sie mit 5-3 Infect-Juggernauts umbatzen willst. Und deswegen bringt er dann weniger, also der schadet dir für seine 2 Mana in vielen Fällen wahrscheinlich einfach aktiv und bringt nicht
niemand
so viel
zurück. Niemand sieht den Mirror behind the mirror, nur den Infect.
Man sieht nur den phyrexianischen Rauch, der aus seinen Rückenöffnungen dringt.
Aber da will er nur Liebe. Ja, das sind super Tipps. Vielen Dank euch. Ich gucke gerade so ein bisschen auf die Zeit. Wir sollen ja noch genug Zeit auch für Freddys Deck Gym haben. Deswegen hätte ich gesagt, dass ich jetzt das auf jeden Fall mal so mitnehme. Ich hätte mega Bock, noch mit euch weiter zu quatschen. Aber wir wollen ja so ein bisschen in der Zeit bleiben. Und wir haben noch ein Deck to get to, mein lieber Fredorovic. Was
da hast geht's du mitgebracht? Da geht's immer mitten in die Fresse rein. So, es ist immer der Stormcleaver, ein Jeskai-Deck von mir. Für Leute, die den Immat nicht kennen, kennen ist ein gutes Stichwort, denn es kommt aus Street Fighter und es ist der Retrain von Guile. Wenn Immat kostet 1 und Jeskai für den 4-4 Human Soldier, der, wenn er das Spielfeld betritt oder angreift, darf man eine Charge-Marke von der Kreatur drauflegen oder entfernen und dann einen von 2 Effekten aktivieren. Einmal 4 Schaden to any target, also 4 Schaden schießen, oder Immat gains lifelink and indestructible until end of turn. Also ein defensiver Life-Booster, das zum Beispiel einen Boardwipe überleben kann. Oder Kreaturen raushaut. Und sehr gut mit Removal funktioniert. Und in diesem Deck sind nicht ohne Grund 6 Boardwipes. Also einmal haben wir die Eternal Wanderer, womit ich eine Kreatur wählen kann und dann alle anderen, also von jedem Spieler eine Kreatur wählen kann, und dann opfert jeder Spieler eine andere Kreatur. Dann hätte ich noch, natürlich noch den Blasphemous Act, der klassische 13 Schaden an jeder Kreatur. Immat ist indestructible, interessiert ihn nicht. Austere Command, ein modaler Boardwipe, der ebenfalls jemand überleben lassen kann, je nachdem, wie ich es Board kontrollieren möchte. Und das ist genau, was dieses Deck ist. Es ist ein Board-Control-Deck. Ich möchte viel angreifen mit denen. Ich möchte Immat ausrüsten mit sowas wie den Sword of Fortune Frontier oder einen Bastion Protector draußen haben, damit der möglichst groß ist, also bis in den Voltron-Plan. Und Leute hauen, Kreaturen umhauen und massiv viel Schaden drücken. Immerth hat nämlich ein paar sehr coole Synergien. Dadurch, dass er eben diese 4 Schaden schießt, kann ich sowas wie Curiosity spielen. Weil immer wenn eine ausgerüstete Kreatur Schaden macht, ziehe ich eine Karte. Also, Immerth greift an, ich entferne eine Marke, schieß was, ziehe eine Karte. Immerth macht Schaden, Combat Damage, ich ziehe eine Karte. Das ist zum Beispiel so eine kleine Mini-Kombo, wie ich mir Karten nachfüllen kann. Und was mache ich dann effektiv damit? Indem ich halt das Board kontrolliere. Einerseits ist halt der Combat-Plan da. Ich habe Seize the Day. Ich wähle eine Kreatur von mir, enttappe sie. Nach dieser Phase ist eine Additional Combat Phase und die Karte hat Flashback für 2 und ein Rot. Also kann ich mit immer einerseits halt immer wieder direkt angreifen, aber diese 4 Schaden werden auch viel, wenn ich sowas spiele wie Fiery Emancipation, was jeden Schaden von mir verdreifacht. Das heißt, immer schießt nicht für 4 Schaden, sondern für 12 Schaden. Wenn ich sowas draußen habe wie Solfim, Mayhem Dominus, der würde den Schaden, weil es Non-Combat Damage ist, von 4 auf 8 erhöhen und ist ein Indestructible 5-4 oder beziehungsweise man kann ihn Indestructible machen. Also ist da auch so ein bisschen eine Burn-Komponente dabei. Und eine der coolen Dinge ist, ich kann relativ viel komische Sachen deswegen spielen, wegen der Burn-Komponente. Zum Beispiel Volt Charge, eine Draft Common, 2 und einen Rot, ich schieße 3 Schaden und Proliferate. Weil Immerth Charge Counter hat, kann ich somit quasi seinen nächsten Angriff aufladen. Weil er möchte quasi immer einen Angriff aufladen, damit er das immer wieder aktiv nutzen kann. Und wenn ich jede Runde diesen Attack Trigger habe, kann ich Commander damit schießen, ich kann massiv Schaden drücken, ich kann mir es Board so sculpten, wie ich möchte, dass meine anderen Kreaturen dahinter viel Schaden machen. Und und es ist halt auch cool, wenn du sowas wie den Atraxa Skitterfang unironisch spielen kannst, die mit 3 Ölmarken reinkommt und dann kannst du Beginning of Combat eine Ölmarke entfernen, um Lifelink, Flying, Vigilance oder Death Touch zu geben. Übrigens, Death Touch auch eine geile Kombi, 4 Schaden, ich kann alles töten. Das ist der toxische Stein dieses Decks. Ich hab's mit...
Da musst du irgendwo
einen Stein sein. Ja, deswegen auch Basilisk's Caller. Ich schieß Schaden. Ich habe halt wirklich viel Double Duty. Und es gibt noch so ein kleines Mini-Thema in dem Deck. Das ist geht ein bisschen in die Flicker-Richtung, aber nicht richtig. Ich hab sehr viel Adventure-Zeug dabei. Ich möchte auch Adventuren und Adventure into the Dungeon. Und es gibt ein paar Karten, die halt mich dafür belohnen, dass ich öfters ETBs habe. Denn immer wenn er reinkommt, legt er eine Marke auf sich. Und das ist mein Weg, wie Jochen mit Far Traveler zum Beispiel funktioniert, habe ich eine Thassa Deep Dwelling drin, die im Endstep flickert. Das heißt, ich kann mit Immerth angreifen, was schießen und im Endstep flickern und wieder die Marke drauflegen. Und da funktionieren halt ein paar der White Plume Adventurer. Übrigens, gebannt in Legacy jetzt. Die Karte ist auf 3 Euro runter. Kauft sie jetzt, sonst wird sie teuer. Oder mit Elle Schnorren, was dann richtig böse wird, weil dann kann ich nämlich direkt eine Marke drauflegen und eine Marke runternehmen und sofort nochmal pro Flicker 4 Schaden schießen. Ja, genau. Und das Deck ist ein relativ simples Control-Deck an sich. Es spielt viel Spot-Removal, es hat ein paar Combat-Tricks. Es ist relativ fair, komischerweise. Aber es ist stark. Und ich habe das jetzt schon 3-mal gespielt und es macht so einen Heidenspaß, tatsächlich halt Sword of Fortune Frontier zu haben, Bastion Protector für 8 Schaden anzugreifen, durchzukommen, hier da schießen, dort schießen, los. Man ist immer aktiv mit dem Deck. Man hat immer Entscheidungen. Es ist ein bisschen stressig zu spielen tatsächlich, aber es ist wirklich nice. Ein paar Karten darin sind noch ein bisschen, Displacer Kitten zum Beispiel ist eine reine Flicker-Karte und so stark gehe ich halt wirklich nicht aus Flicker. Sehr viel meiner Kreaturen sind halt Legendary und möchte ich eher so haben. Ich hab sie jetzt da drin, ich werde sie wahrscheinlich cutten, aber Das ist definitiv an der Stelle, wo ich jetzt schon sehr viel Spaß habe am Spielen.
Mir brennt eine Frage total auf den Nägeln. Es ist auffällig, dass du so gut wie gar kein Proliferate in dem Deck hast. Du hast eine Karte erwähnt, Volt Charge, und ich sehe auch fast keine andere drin. Würde sich aber natürlich ja total anbieten mit der Charge-Counter-Fähigkeit von immer, dass du nicht 17 Jahre warten musst, bis du seine Fähigkeit mehrfach benutzen kannst. Ich wundere mich nur ein bisschen, weil, also, man muss jetzt natürlich kein Proliferate-Deck draus machen, aber zumindest Sword of Truth and Justice würde doch total Sinn machen als gutes Schwert, was ihm Schutz gibt vor Blau und Weiß und halt dieses Proliferate noch mit dazu bringt. Hat das einen bestimmten Grund, warum du so wenig Proliferate in dem Deck spielst?
Also, in dem Deck ist noch ein bisschen mehr Proliferate drin. Experimental Augury und Serum Snare sind zwei. Ich werde die Glistening Sphere noch reintun, was eine Mana Rogue ist, der proliferaten kann und ein bisschen mit Toxic interagiert. Ich werde das Ding schon ein bisschen erhöhen. Ich habe einfach keinen Nuance Choir Master. Der ist halt immer wenn ein Commander das Spielfeld betritt oder angreift, proliferatest du. Das ist halt perfekt für ihn, aber ich habe halt gerade keinen. Das Schwert hätte ich und ich habe tatsächlich öfters drüber nachgedacht. Ach ja, und Thrumming Bird ist in dem Deck.
Okay, gut. Ich habe mich schon gewundert, weil es war so dermaßen wenig Proliferate, aber dann habe ich ein, zwei Karten vielleicht einfach ein bisschen übersehen. Ja. Auch.
Es sind 4 oder 5 Proliferate-Karten in dem Deck tatsächlich. Ja. Das Schwert scheint gut zu sein, aber mein Problem damit ist, es schaltet Tharsa aus. Es schaltet Ephemerate aus. Ich targete meine Kreatur viel zu oft, damit ich das tatsächlich möchte. Weil manche der Effekte, zum Beispiel der Skrill Defector Might, gibt ja Hexproof von der Farbe Toxic 1. Und eine andere Kreatur von mir bekommt halt Hexproof von der Farbe und kann nicht von Kreaturen von einer anderen Farbe geblockt werden. Das könnte ich nicht spielen. Ich könnte keine Mana mit ihm protecten. Ja. Ich verstehe den Einwand, aber ich spiele tatsächlich viel zu viel, um tatsächlich meinen eigenen Commander zu targeten.
Okay, fair enough. Also ich würde, glaube ich, trotzdem noch so ein, zwei, einfach weil es so eine Low-Hanging-Fruit ist, ein, zwei Proliferate-Sachen würde ich noch reintun. Und wenn du die eh spielst, denkbar wäre es, und ich fände es immer am funny tatsächlich, so ein kleines Charge-Counter-Mini-Theme zu machen, also dass du ein, zwei andere Sachen mit Charge-Countern, da gibt es ja also durchaus soliden Stuff, also keine Ahnung, Lux Cannon beispielsweise oder Maze of the Valiant zum Beispiel ist ja auch ein lustiger, das funktioniert ja auch mit Charge-Countern und funktioniert sogar ein bisschen mit deinem Flicker-Theme, also ne, immer wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, unter deiner Kontrolle kriegt Maze of the Valiant einen Charge-Counter und die ausgerüstete Kreatur kriegt +1/+1 für jeden Charge-Counter auf Maze of the Valiant und hat Vigilance, was erstmal Vigilance dich natürlich freuen dürfte, zweitens natürlich dein Commander ein bisschen stärker macht, lustiges Charge-Counter-Theme hat und wenn du dann eh proliferatest, ist es umso besser. Aber das wäre mehr so, weil ich einfach ein Sucker bin für so ein bisschen nicht auf den ersten Blick offensichtliche Sub-Themes-Index. Geht natürlich so ein bisschen dann in die Richtung, dass du dir überlegen musst, wie viel gehst du auf das und machst Einschränkungen in deinem Instant-Speed-Spellslinger-Main-Game-Plan und wenn dir der stärker taugt, würde ich auf jeden Fall auch stärker bei dem bleiben. Insbesondere, weil ich glaube, dass mit Immort, also dieses Proliferate vielleicht auch sehr, sehr naheliegend ist, aber das war jetzt einfach nur so ein Gedanke, den ich irgendwie hatte und dich fragen wollte, ob das eine bestimmte Bewandtnis damit hat. Finde es aber ansonsten irgendwie doch ein sehr, sehr cooles Deck.
Nee, das ist tatsächlich halt gerade noch am Umbauen. Das ist quasi, was ich halt. Ein Teil davon ist halt, was ich hier hatte. Zum Beispiel, wie gesagt, ich habe die Katze, die mir zum Beispiel für den No Choir Master rauskaut. Mit den Charge-Countern möchte ich jetzt aber wissen, weil so viele von denen habe ich auch am Anfang gedacht, aber nichts, was so wirklich mein Hirn sofort gefasst hat, es außer der Dragon Spark Reactor, den ich mir vorstellen kann.
Na und ich mag der auch den Mace tatsächlich. Den fand ich auch ganz gut.
Sein kann. Keine Ahnung, es gibt schon witzige Charge-Counter-Sachen. Also Äther-Fiole mal, auf ganz blöd gesagt zum Beispiel, die funktioniert ja auch mit Charge-Countern. Door of Destinies ist natürlich eine Tribal-Karte, die macht für dich jetzt keinen Sinn. Aber ich finde, da gibt es schon ein paar Gems. Und ich warte so ein bisschen, seit ich Commander spiele, auf irgendein Deck, das mal die Energy Chamber spielt. Also dieses 2-Mana-Artefakt, das sagt, am Anfang von deinem Upkeep darfst du entweder auf eine Artefakt-Kreatur eine +1/+1-Marke legen oder auf ein Artefakt einen Charge-Counter. Was leider nicht mit dem Commander funktioniert, was ein bisschen traurig ist. Aber natürlich, ich fände es einfach mal irgendwie ein quirliges Theme. So. Eternity Vessel ist natürlich cooler, wenn du die Marken direkt verdoppeln kannst, aber also macht wahrscheinlich in dem Sinn, in dem Deck keinen Sinn, wenn du jetzt nicht irgendwie double the number of counters auf irgendwas castest. Aber ansonsten müsste man mal durchgucken. Also ich glaube, es könnte schon lustige Sachen dabei geben. Aber es ist sicherlich nicht das stärkste Theme aller Zeiten. Da hast du schon recht.
Ich meine, an sich, es gibt ja trotzdem coole Charge-Counter-Karten. Also Fireman's Research. Muss ich noch mal kurz drüber schauen.
Kannst dir überlegen, wenn du das Primal Amulet spielst, das mit deinem Spellslinger-Theme super gut funktioniert, kannst du es mit Proliferate natürlich noch mal einen Ticken schneller zum Flippen bringen.
So als Beispiel. Ich weiß, also ich bin gar nicht so Spellslinger aktiv. Es sind insgesamt 20 Instant und Sorceries. Nur.
Ach so, okay. Irgendwie.
Es ist tatsächlich so sehr kreaturenlastig, das Deck.
Also irgendwie denke ich bei so einem Jeskai immer so an Tricks und Spellslinger. Also das finde ich vielleicht ganz automatisch.
Es sind auch 15 Prime. Instants, um ehrlich zu sein. Ja, und Kreaturen mit Flash. Also Tricksy-Zeug ist dabei.
Ich bleib direkt mal bei den Tricks. Dadurch, also in der Natur der Sache, dass es ein Freddy-Deck ist, liegt natürlich, dass wenn ich hier so durchgehe und denke, aha, hier, da hat dein Gehirn sich was Gutes aus, ist es dann schon längst drin. Da hat Freddys Gehirn meinen Goblin schon 4-mal überholt. Aber ich habe 2 schöne Sachen. Eine, die ist, die, da kann ich verstehen, wenn man sie, wenn sie zu teuer ist, aber ich mag die, also es sind 2 Boros-Karten, deswegen. Ja, natürlich musste ich die jetzt nennen. Und sind so ein bisschen Pet-Cards. Aber die helfen dir bei deinem Plan, Leute mit deiner riesigen blitzaufgeladenen Axt und all deinen Freunden, die dabei noch daneben stehen, kaputt zu hauen. Das eine ist Response und Resurgence. Die mag ich ganz gern. Die Response-Seite kostet einfach nur 2 Hybrid Rot-Weiß, ist ein Instant, sagt, du darfst eine angreifende oder blockende Kreatur 5 zufügen. Ich bin ehrlich, es hat mir schon öfter den Arsch gerettet, als ich dachte, weil eigentlich denkt man immer, das ist die nutzloseste Seite einer Karte, die es gibt. Aber so scheiße ist es nicht, aber dafür tue ich es eigentlich nie rein. Eigentlich würde ich sagen, für die Resurgence-Seite, das kostet 3 und Boros, ist Sorcery und sagt, deine Kreaturen kriegen First Strike und Vigilance bis zum Ende des Zuges. Dann kommt noch mal eine Kampfphase, also nach der Main-Phase kommt noch mal eine Kampfphase und dann noch mal eine Main-Phase, also ein ganz klassischer Verdoppler von Sachen, also von in dem Fall von der Combat-Phase, was du ja mit Seize the Day eigentlich auch schon drin hast. Und du hast es auch in deinem Sideboard, sehe ich gerade. Das wurde mir gerade Licht angezeigt, weil ich es. Ich dachte schon, ich habe eine Idee und Freddy hat es jetzt schon in seinem Sideboard. gut, okay. Das ist, wie gesagt, und man sollte nie unterschätzen, diese 5 Schaden, die man auf einen Angreifer oder einen Blocker schießen kann. Und dann, was ich wirklich super gerne mag, was eine richtig coole Karte ist für jemanden, der viel mit Kreaturen arbeitet, und hast ja gesagt, du machst gern, also spielst da drin Boardwipes, weil du die Person sein willst, deren Kreaturen unzerstörbar sind, die dann leben. Ebenfalls Ultra Boros hat sogar Aurelia auf der Karte. Chance for Glory, Instant, kostet 1 und Boros. Creatures you control gain indestructible, take an extra turn after this one, at the beginning of that turn's end step, you lose the game. Damit, ich finde die Idee gut und ich habe es bisher, glaube ich, einmal geschafft. Aber ich baue die Karte öfter ein, denn die Hoffnung nährt mich. Du kannst in einen Boardwipe damit reinspielen und dann bist du nach dem Boardwiper dran und schlägst ihn einfach, also im besten Fall, wenn du schon ein gutes Setup hast, warum ja die Gegner einen Boardwipe spielen wollen, schlägst du dann in dem Zug, der danach kommt, einfach alle zu Brei.
Und ja, oder du machst es während deiner Runde. Chance for Glory, Blasphemous Act, töten, töten, töten. Schauen, ob ich in den zwei Runden meine Gegner gekillt bekomme.
Ja, also ich glaube, gerade in dem Freddy-Deck führt es sehr selten zu einem Lose. Bei mir,
ich glaube, ich überleg's.
Ist die Chance so 50-50, wenn ich das spiele, weil ich halt manchmal auch einfach irrationalen Quatsch mache und Aurelia rufe, wenn es vielleicht nicht absolut notwendig ist.
Übrigens die Karte, wo ich vergessen habe reinzutun, weil es gab einen komischen Error, der mir alle Inseln rauskaut hat, war noch Thorough Investigation. Auch eine Karte, die mich wundert, dass sie noch günstig ist. Die ist 2 und ein Weiß. Immer wenn du angreifst, dann investigatest du. Und immer wenn du einen Clue sacrificest, dann venturest du im Dungeon.
Ja, die ist richtig cool.
Die ist auch günstig wie Sau und massiv gut.
Also,
ich muss ja sagen,
sag du. Ich wollte nur noch zusammenfassend, kann man sagen, Fritz hat versucht, dir überlegte Dinge wie Waffen, die sich langsam aufladen, zu geben, mit denen man dann mit einem kühlen Kopf Dinge zerstört. Ich habe dir irgendwelche Flammenschwerter versucht anzupreisen, die dich am Ende deines glorreichen Angriffs einfach selber zu Asche verbrennen.
Junge, ich spiele die Chance.
Es gibt noch eine Sache, die ich noch sagen wollte, die mir gut an dem Deck gefällt. Rein, ja, so semi-ästhetisch, semi, aber auch so ein bisschen kartenmäßig. Man sieht der Liste an, dass es auch viele Karten drin sind, glaube ich, die du halt in letzter Zeit so gezogen hast und jetzt bei dir hattest und eben reingebaut hast. Und das finde ich mega cool, weil bei mir ist ja so, ich habe jetzt schon seit richtig langer Zeit kaum noch, also ich würde endgern mal wieder Zeit haben, zu einem Pre-Release zu gehen und einfach mal wieder so ein bisschen zu draften oder sowas, aber ich habe kaum noch einfach so neues Produkt und mega wenig von den neuen Karten und ich hätte, glaube ich, mal Bock, mir selber als Deckbau-Challenge ein neues Deck zu bauen mit der Vorgabe, dass so die meisten Karten daraus neue Karten sein müssen, dass ich mal so ein bisschen so einen Grund habe, mir mal wieder so wirklich die neueren Karten auch zuzulegen, vielleicht auch als Singles zuzulegen, weil ganz häufig ist es mittlerweile halt so, dass ich dann irgendwie aus meinem bereits bestehenden Pool baue und ganz viel dann immer wieder dieselben alten Karten von früher sind und es ist irgendwie mega erfrischend, einfach mal so ein Deck durchzugucken und zu merken, so wow, mindestens 50% oder mehr dieser Karten sind eigentlich einfach alle so im letzten Jahr gedruckt worden. Ich glaube, dass das auch einfach eine schöne Spielerfahrung ist, so regelmäßig sich einfach mal so ein Deck zu bauen, wo man sagt, so klar, okay, man könnte jetzt ein Flicker-Deck mit den üblichen Verdächtigen bauen, aber ich baue es jetzt einfach mal mit dem, was die letzten 3-4 Sets so hergegeben haben, weil mittlerweile kommen so viele Karten raus, dass das ja voll geht und man voll mithalten kann, aber man hat, glaube ich, nochmal eine frischere Spielerfahrung damit. Werde ich mir mal so mitnehmen.
Ja.
Mein ästhetischer Punkt ist übrigens, dass es wirklich ist ein Jeskai-Deck und allein wenn man so draufschaut, es ist nicht einfach nur, das sind keine Splash-Farben. Es ist tatsächlich ein Jeskai-Deck. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber die Blöcke sehen fair gegeneinander aus. Es ist nicht einfach nur, ich habe hier 2 weiße Karten drin, weil es die besten weißen Karten sind, die es gibt auf der Welt, sondern es ist halt Jeskai. Das heißt, alle diese 3 Farben haben ihren Zweck und sind nicht einfach nur so kleine Hilfsvehikel.
Ja, also man sieht es hier auch unten, das ist ja praktisch an diesen Deckbauseiten, die diese Statistiken haben, da ist dann doch, das sieht ziemlich ausgeglichen aus, was die Pips angeht. Also weiß ein bisschen mehr als die anderen beiden, aber ungefähr Drittel, Drittel, Drittel.
Ja, also 40% weiß, 30% blau, rot.
Wie gesagt, ungefähr.
Perfectly balanced, as all things should be.
Perfectly balanced, würde ich sagen, war auch die heutige Folge. Wir sind wieder ein bisschen über der Stunde gelandet, ist aber nicht schlimm. Ich hoffe, für euch da draußen war es schön. 3 Decks, die Listen, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Wenn ihr Ideen habt, Vorschläge dazu, Kritik, Nachfragen, dann gerne in die Kommentare, gerne auch auf Discord findet ihr uns, könnt ihr direkt Rückfragen stellen, gucken wir auch rein, haben auch da eine schöne Community, wenn ihr selber mal zu euren Decks Tipps haben wollt. Ansonsten findet ihr uns auf Twitter @edh_kompass, auf Instagram @commander_kompass und auf all diesen Plattformen. Am wichtigsten und coolsten wäre es aber, wenn ihr uns eine kleine Bewertung da lasst, am besten jetzt direkt im Podcast-Player, beispielsweise auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr gerade seid. Das hilft einfach Leuten, diesen Podcast zu finden. Der wird dadurch ein bisschen besser entdeckbar, wird auf Spotify angezeigt bei Das könnte sie auch interessieren, für Leute, die er auch interessieren könnte. Und da freuen wir uns drüber und sind auch sehr, sehr dankbar. Und am dankbarsten sind wir für die Mund-zu-Mund-Propaganda, as always. So, ihr Lieben, hat noch jemand eine Karte der Woche? Ich hätte theoretisch eine, aber vielleicht habt ihr eine.
Du kannst die gern sagen. Ich habe nämlich keine mitgebracht, weil ich mir dachte, wir haben heute so viele Einzelkarten wahrscheinlich, die cool sind. Deswegen.
Ich wollte eigentlich noch eine erwähnen und die habe ich schon erwähnt sogar. Und deshalb möchte ich mal eure Meinung genau zu der wissen, weil es nämlich wahrscheinlich einer der besten Draft-Uncommons gerade ist und die einfach nicht sehen wird. Und zwar ist es der Atraxas Skitterfang. Dieses 3-Mana 2-2 Phyrexian Insect Artifact kommt mit 3 Ölmarken rein und während des Combats darf man eben Ölmarke runternehmen und einer Kreatur Flying Vigilance, Death Touch oder Lifelink geben. Wie oft seid ihr in den Schwarzen deckt und eure Lifelink-Optionen sind Whip of Erebos, was eine 25-Euro-Karte ist? Versus eine Draft-Ankommen, die das wiederholt machen kann und trotzdem Teil von diesen Kombos erlaubt, wie mit Chandra's Ignition letztes Mal, dass du eine Kreatur Lifelink gibst und das Zeug dann machst. Death-Touch-Synergien werden genauso enabled. Man muss es nicht mit, wie mit Basilisk Collar haben. Es sind 3 Marken. 3 Marken sind 3 Züge. Das ist relativ viel. Es erlaubt außerdem Angriff und den Vigilance.
Und dann hast du proliferated.
Und dann hast du nicht mal proliferated. Oder geflickert, um die 3 Marken zu resetten. Oder das Ding reanimiert. Ich denke, das ist eine Karte, die so schwach auf der Brust aussieht, aber teilweise eigentlich für sehr viele Decks alles mitbringt, was sie wollen.
Ich glaube, die hat außerdem den Vorteil, die Karte, dass die Leute sehen den Wert in dem zu Beginn des Combat-Turns halt, aber danach vergisst man das auch wieder, weil dann ist es halt doch nur ein 2-2er, dann liegt vielleicht nur noch eine Ödelmarke drauf oder dann nur noch 2 und insgesamt, glaube ich, würde mir mein Gehirn immer sagen, ja, den Atraxas Skitterfang, den schieße ich jetzt nicht weg. Weil im Grunde ist es halt doch ein 2-2er für 3 Mana und es passiert halt in 3 aufeinanderfolgenden Zügen. Also alles, was er sagt, also der macht gute Dinge, aber die Geschwindigkeit, in der er es macht, ist nicht so, dass er sofort in der Todesliste ganz weit oben auftaucht. Ich glaube, das kann auch von Vorteil sein. Und alle Keywords, die er gibt, sind halt gut.
Wie war denn das damals? Wir hatten Meinungen zu Oil-Countern in unserem Spiel oder XC.
Freddy mochte die nicht.
Fanden wir die gut oder mochten wir sie nicht?
Ich habe sie hart gerantet und gehasst.
Have turned, my friend. Also, ich finde die Artwork schön von Atraxas Skitterfang und ich glaube, er hätte einen nachteiligen Effekt auf mich in dem Spiel, weil wenn ich den sehen würde, würde ich davon ausgehen, der ist schlecht und die Person, die ihn spielt, ist ein Fool und würde sozusagen dann irgendwie würde die dann so in meinem Radar so absteigen, in meinem inneren Ranking der Bedrohlichkeit der Leute am Tisch und ich würde sie so ein bisschen disrespekten, heimlich so. Vermutlich wäre das aber wäre das fehl am Platz, weil zum einen sollte man sowieso nie Leute disrespekten und als weniger bedrohlich einschätzen, nur weil sie irgendeine Karte spielen. So, die Menschen haben es immer faustdick hinter den Ohren, vor allem Commander-Spieler und Commander-Spielerinnen. Und ich würde einfach denken so, okay, 2-2, ankommen, Haufen Text, 3 Marken, wenn die Marken weg sind, macht dann sowieso nichts mehr und gibt irgendwie Vigilance oder sowas und würde halt vergessen, dass er immer verschiedene Sachen geben kann, immer verschiedenen Kreaturen das geben kann und dass irgendwann dann so diese eine Kack-Kreatur durchkommt und mich tötet, weil ich nicht dran denke, dass sie Evasion kriegen kann oder irgendwie ich jemanden irgendwas aus Versehen blocke und es hat Death Touch bekommen und ich habe nicht zugehört, weil ich den Skitterfang-Typen sowieso beknackt fand und gesagt habe, so, Alter, du spielst Skitterfang, ich muss gar nicht hören, was du sagst. Also wahrscheinlich würde es mich total in den Arsch beißen, dass ich ihn so disrespekte. Aber ich disrespekte ihn
halt, ein bisschen. Oder halt sowas wie, jetzt ist eh schon eine Marke runter, jetzt ist er eh schon wieder mal so gut.
Genau.
Schon vielleicht, wenn er drei hätte.
Das ist, was ich
meinte. Oder man übersieht einfach manche Dinge, wie mit Goblin Sharpshooter. Ich gebe Goblin Sharpshooter Death Touch. Death Touch in Rot bekommt man normalerweise nicht so. Ja, geh in Combat. Ich gebe Sharpshooter Death Touch. Moment, du kannst jetzt jede Kreatur auf dem Board töten?
Das ist, was ich meinte, dass der hilft halt, also vieles an der Kreatur, auch dass das so eine Wall of Text ist, hilft auch, dass es von deinem Radar verschwindet, weil bei Fritz zum Beispiel verschwinden die Karten ja dann, weil du dir denkst, nee, damit verschwende ich meine Zeit jetzt nicht, das alles nochmal zu lesen. Und yeah. Bei anderen Leuten halt, das sind halt nur drei und es geht, wie gesagt, es ist halt immer in den Folgezügen. Ja, ich glaube, da kann man schön was mitmachen.
Es kann aber auch sein, dass er oft auch einfach dann doch nicht genug,
ja.
Dann doch irgendwie nicht genug bringt. Aber mein Gott, dafür spielt man Commander, dass man das Risiko eingeht und sich was traut. So, eben. Ihr Lieben. Ich würde sagen, es war mir ein inneres Triple Deck Tech und nächste Woche in alter Frische.
Ciao.
Na gut dann. Also, Servus.
Servus. Bye.